eine schöne Wohnung in München, in dem alle den Firmenwagen, ja, mit der Tankkarte. Ich fand's cool, aber das hat mich dann irgendwie nichts mehr gegeben.
Man tut sich immer leichter, wenn man ein Business hat, das Leuten hilft, mehr Geld zu machen,
ja,
als ein Business baut, das irgendwie Leuten hilft, Geld zu sparen. So, no one wants to save money. So, everyone wants to make more money.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Mein heutiger Gast hat als Kfz-Mechaniker in Dingolfingen angefangen, also an Autos geschraubt, direkt nach der Schule. Und heute ist er CEO von einem Y Combinator gebackten Startup hier in San Francisco und macht mittlerweile eine knappe 500.000 Euro Umsatz. Aber der Weg dahin war alles andere als geradlinig. Bernhard Hausleitner oder auch Bernie, wie wir ihn hier alle nennen, hat über den zweiten Bildungsweg studiert, fast 8 Jahre bei BMW gearbeitet, an Stanford geforscht, war dann bei Tesla und hat da im Autonomous Team gearbeitet und das trainiert. Und dann hat er aber alles hingeschmissen, um sein eigenes Ding zu machen. Und Zoff heißt die neue Firma und die baut AI für, halt euch fest, amerikanische Schraubenhersteller und Industrieunternehmen. Also sehr eine traditionelle Branche. Aber dann kam kurz nach der Gründung echt ein richtig krasser Moment für ihn, nämlich einer, den kein Gründer haben möchte, ein Co-Founder-Breakup. Plötzlich alleine 0 Euro Umsatz oder 0 Dollar Umsatz. Und was macht Bernie? Er fliegt nach Texas, sperrt sich in eine Fabrik ein mit praktisch den Leuten, an denen er dann nachher verkaufen möchte, und setzt sich direkt neben die Einkäufer. Und 3 Wochen später ist der erste Vertrag über $50.000 da. Wir sprechen darüber, wie man es vom Kfz-Mechaniker zum Tech-Founder schafft, warum LinkedIn der beste Sales-Kanal für B2B-Startups ist, warum er 3 Millionen Dollar geraced hat und das nicht mal irgendwo announced hat und warum er trotz allem nicht für immer in San Francisco bleiben will. Aber bevor es losgeht, ganz kurz 2 Punkte vorweg. Erstens, präsentiert wird diese Folge ja von Purple AI, also meiner Firma hier in San Francisco. Und unser Produkt P0 baut hier extrem komplexe Features in deiner bestehenden Stack, in deiner Codebase, also von der Idee bis zum Pull Request komplett mit AI. Wir sagen ja auch immer hier ganz gerne, stop cursing, be purple instead. Alle Details dazu gibt's unter www.bepurple.ai. Und zweitens, wir bewegen uns ja langsam aufs OMR-Festival im Mai zu. Und am 4. Mai, am Abend vor dem OMR-Festival, organisiere ich zusammen mit meinem alten Freund aus Hamburg, Semi-Golf-Profi, YouTube-Influencer und Doppelgänger-Podcaster Philipp Glöckler, den ersten und wahrscheinlich besten OMR-Side-Event, den ihr als AI-First-Menschen auf jeden Fall besuchen solltet. Das Ganze heißt Token Made, also Token wie die AI-Tokens, Token Made. Und wir suchen 9 Teams oder Einzelpersonen, die mit AI bei sich in der Firma oder in ihren Startups richtig coole Sachen umgesetzt haben. Also echte Beispiele, von denen man in 5 Minuten richtig gute Insights lernen kann, also was man gut teilen kann praktisch. Und wir haben eine richtig absolut geile Location gemietet, mit in Hamburg, eine alte Industrie-Location. Das ist so eine Industriehalle, da sind eigentlich Golf-Simulatoren drin, also so eine Golf-Event-Halle, da sind 9 von diesen Simulatoren nebeneinander und jede von diesen Boxen ist praktisch dann eine Präsentationsfläche für 1 von diesen Teams. Und die können da alle eben ihre Ideen präsentieren und am Ende gibt's natürlich einen Gewinner. Und du hast praktisch die Chance, vor irgendwie über 100 Leuten diese Ideen da zu präsentieren. Also wenn du was Echtes mit AI bei dir in der Firma umgesetzt hast und das zeigen willst, bewirb dich mit dieser Idee auf www.tokenmade.ai, tokenmade.ai, aber genug der Vorworte. Bernie Hausleitner, Founder von Zoff AI, auf geht's. Moin Bernie.
Moin Christian.
Ich habe gesehen, auf deinem LinkedIn-Profil steht, du bist als Kfz-Mechaniker eigentlich in dein Berufsleben eingestiegen. Wie kommst du darauf?
Stimmt, also ich bin als Kfz-Mechaniker gestartet. Ich war auf der Realschule in Arnsdorf, zwischen München und Passau. Und genau, ich habe 3 Geschwister und mein Papa ist ein Kfz-Mechaniker. Das heißt, ich habe früher immer ein bisschen mitgeschraubt oder mitschrauben dürfen. Und ja, dann war das der logische nächste Step nach der Realschule. Und konnte eben direkt nach der Realschule nicht auf die Uni, und habe dann eben Kfz-Mechaniker gemacht und abends dann eben abends im Abitur.
Okay.
Habe dann in 3-4 Jahren eben die Ausbildung gehabt und dann eben auch das Abi. Genau, BMW hatte da so ein cooles Programm.
Ja. Aber ich finde das schon interessant, weil ich meine, sonst denkt man ja immer so, oder die meisten Leute, die man hier trifft, irgendwie in der Schule schon gut, 1-0 Abi, dann Top-Universität, dann irgendwie nach Stanford und dann halt, und irgendwie hast du den Weg ja doch gemacht, deswegen finde ich das schon ziemlich cool. Aber wann hast du so gemerkt, dass, also ich will das überhaupt nicht diskreditieren, ne? Ich wünschte, ich könnte auch an Autos besser schrauben, ich muss immer meinen Co-Founder dafür engagieren, weil der hat witzigerweise mal hier in San Francisco sich ein Jahr an der Auszeit genommen und hat bei so einer Aircooled Porsche-Werkstatt ein Jahr an luftgekühlten Porsches rumgeschraubt und hat sich sozusagen damit auch ausbilden lassen, halt die Autos zu reparieren. Insofern finde ich das ein super Skillset. Aber trotzdem warst du ja schon anscheinend in dieser Situation, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich will mehr.
Also genau, erstmal war es bei mir so, ich habe im Fußball immer 2-3 Kollegen gehabt, die sind aufs Gymnasium gegangen, ich war immer auf der Realschule und ich bin da halt auf der Realschule, weil die war halt nah, wo ich aufgewachsen bin. Und meine Oma hat gesagt, dann gehst du auf die Realschule, weil dann bist du zum Mittagessen daheim.
Krass, okay.
Und dann war es für mich eigentlich ein No-Brainer. Und dann habe ich aber während der Ausbildung dann gemerkt und auch während dem Abitur dann eben so gemerkt, hey, ich interessiere mich schon auch für, warum das Auto wirklich fährt.
Mhm.
Ja, und woran arbeiten da die Leute aktuell wirklich.
Mhm.
Fand es immer super spannend. Und habe auch bei mir im Heimatort, vielleicht ist es was von meinen Eltern, aber bei uns gab es immer die BMW-Ingenieure. Die Ingenieure bei BMW oder die Ingenieure bei Audi.
Mhm.
Ich fand es immer cool.
Mhm.
Die hatten immer die neuesten Autos. Ich fand es, ehrlich gesagt, es war wirklich, glaube ich, so meine Grundmotivation. Ich fand es cool, als die da mit den Autos da daheim umgefahren sind. Und ja, das war irgendwie so ein, wie kann man das erreichen? Oder musst du studieren?
Mhm.
Ja,
dann machen wir das halt.
Schauen wir jetzt mal an, was da so gibt.
Okay, okay. Aber du hast ja auch jetzt nicht irgendwie dann gesagt, okay, machst halt irgendwie FH oder sonst was, sondern du bist ja an der TUM gewesen, ne?
Genau. Also ich war nach dem Abitur, wie gesagt, ich habe eben Ausbildung gemacht und Abitur eben gleichzeitig mit BMW und dem Programm.
Ja.
Und BMW hatte dann ein weiterführendes Programm, es nennt sich Speed Up. Und da konnte man dann an einer Partnerhochschule eben Fachabitur machen. Ich habe das Elektrotechnik gemacht mit BMW zusammen. 3,5 Jahre, es war super. Also wirklich, wir waren in der Hochschule Esslingen.
Mhm.
Ich hatte da 10 Leute in derselben Kohorte und ja, es war echt genial, also super. Also ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es war klasse.
Ich muss auch sagen, das ist ja an sich einfach mega, dass es überhaupt diesen zweiten Bildungsweg gibt. Ne? Also kann sich in die USA mal eine große Scheibe abschneiden, dass man auch trotzdem, wenn man nicht irgendwie von seinen Eltern gepusht wurde, aufs Gymnasium zu gehen, dass man die Chance hat, auch wieder zurückzukommen. Ne? Das ist ja an sich super.
100%. Ich glaube, man hat, theoretisch ist das Bildungssystem in Deutschland ja fluide.
Ja.
Du kannst theoretisch alles irgendwie wenn du auf der Hauptschule warst und hast deinen Abschluss auf der Hauptschule gemacht, kannst du immer noch, wenn du das möchtest, theoretisch Mediziner werden.
Ja.
Oder irgendwie Richter werden.
Ja, ja, klar.
Das ist ja theoretisch möglich.
Mhm.
Ich glaube, es braucht schon auch so das ideellen Push, damit du das auch wirklich willst. Aber theoretisch ist es möglich. Genau. Aber ich habe, wie gesagt, dieses Programm, ich fand das echt genial.
Ja.
Wir waren da die ersten 4 Semester eben in Esslingen an der Hochschule.
Ja.
Haben das ganze Studium zwar sehr kompakt eben auf 4 Semester eben dann durchgezogen,
ja,
sind aber dann im 5. Semester alle ins Ausland, 6. Semester dann im Werk von BMW, waren wir in Südafrika und dann eben die Bachelorarbeit. Und ich bin großer Fan von der Hochschule. Ich bin großer Fan der deutschen Hochschulen, einfach weil die sehr, sehr applied irgendwie arbeiten. Und ja, wenn ich es vergleiche zu vielen meiner Freunde, die an der Uni waren oder irgendwie direkt einen Bachelor an der TUM gemacht haben,
mhm,
ich war da eben zum Master an der TUM, die haben schon mehr gesehen.
Ja.
Also Leute, die an der Hochschule waren, die haben mehr Praktika gemacht,
ja,
die haben das mehr irgendwie so in real life gesehen. Und für mich persönlich, also irgendwie sehr so angewandter Techniker, fand ich das immer ganz cool.
Ja, super. Und dann warst du ja lange erstmal bei BMW, ne? Ich habe gesehen, so was ich, AI Research, Motorsport, Autonomous Driving und so. Ja, hast du so ein bisschen das gedacht, so das ist jetzt so meine Karriere erstmal so BMW Forever?
Ich habe ja kurz erzählt, als ich da irgendwie, wie alt war ich da, irgendwie 14, 15 war, als Teenager in meinem Heimatort, es war, ich, Es war noch sehr cool, als da die ganzen BMWler mit den 5er Erlkönigen. Auf einmal war das so erreichbar.
Ja.
Auf einmal war ich im Bachelor und wenn du das Programm machst, dann hast du eine Übernahmegarantie und dann war das auf einmal so erreichbar und dann, ja, habe ich auch wirklich für eine Weile gedacht, okay, is that it now? So, und jetzt habe ich das erreicht und jetzt bist du bei BMW und dann bleibst du da. Ja.
Mhm.
Und ja, dann habe ich irgendwie die Entscheidung getroffen, nicht bei BMW weiterzumachen.
Und wann war dann so der erste Gedanke, die USA ist auch ein Markt? Weil wenn man da in München oder wo bei BMW sitzt, ist ja auch nicht das Schlechteste, ne? Aber da muss man ja auch erstmal so dieses Mindset entwickeln, dass es irgendwie noch eine große weite Welt gibt.
Genau. Also ich glaube, erstmal war, wie gesagt, ich bin am Land aufgewachsen, ich habe 3 Geschwister. Ich glaube, ich bin sehr eng mit meinen Geschwistern und sehr eng mit meinen Eltern. Und ich glaube, da war es so, dass so ein Job bei BMW in München als Ingenieur.
Klar. Waren die alle stolz?
Ist erstmal sehr stolz.
Ja.
Auch im Freundeskreis ist es erstmal so sehr accomplished. Ist ja schon einfach ein Statussymbol, wenn du bei BMW in München Ingenieur bist. Ist ja schon einfach cool. Und ich glaube, es ist immer noch cool.
Ja.
Für mich persönlich hat's einfach nicht, mir hat einfach was gefehlt. Ich dachte so, es ist jetzt noch nicht vorbei. Ich will irgendwie noch weiter lernen und noch schauen, was ist da noch draußen.
Mhm.
Ich hatte Angst, dass es zu gemütlich wird.
Mhm.
So, ja, ich hatte irgendwie Leute, die 2-3 Jahre vor mir waren, die 2-3 Jahre vor mir dieses Programm gemacht haben und ich habe gesehen, was die irgendwie für ein Leben haben und ich glaube, ja, ich habe eine schöne Wohnung in München, die haben alle den Firmenwagen mit der Tankkarte. ich fand es cool, aber das hat mich dann irgendwie nichts mehr gegeben.
Mhm,
so,
klar.
Und ich will jetzt irgendwie auch nicht BMW bashen,
nee.
Aber für mich war es eben so, da gab es eine Situation, wir haben bei BMW im Autonomous Driving, habe ich zuletzt eben, mein letztes Praktika war da eben, Shoutout to Jura, meine Bachelorarbeit geschrieben und wir haben da eben auf ein Patent irgendwie angemeldet, was erstmal haben wir super viel Unterstützung bekommen, erstmal von BMW, um dieses Patent anzumelden, habe aber in dem Prozess schon gemerkt, ja, die Motivation von Arbeitskollegen oder Leute um mich herum nach 17 Uhr noch länger da zu bleiben, die waren nicht so da. Da war nicht so dieses Feuer da. Und das ist mir so ein bisschen abgegangen. Und ich glaube, das war letztendlich für mich der Punkt zu sagen, ich parke dieses BMW-Kapitel erstmal, was erstmal zu Unverständnis bei Freunden und Familie geführt hat. Und bin dann eben raus und habe gesagt, ich gehe jetzt erstmal in die Uni nochmal.
Mhm.
Und bin dann eben an die Turm, um einfach nochmal weiterzumachen und zu schauen, was ist da draußen.
Okay. Und aber trotzdem ist USA, also ich meine, hier kommt man ja nicht einfach so her. Ne? Hast du einfach gesagt, so, ich gehe jetzt mal darüber und kriegst du irgendwie einen Job? Oder wie hast du das gemacht?
Genau, also bei mir war es so, ich habe an der Turm dann angefangen, im Master Elektrotechnik. Dann musst du erstmal, ich komme von der Hochschule und dann kannst du nicht einfach in die Uni. Und das weiß ich, hatte ich ein Bewerbungsgespräch an der Turm für diesen Master beim Professor Kellerer und da wirst du erstmal gegrillt zu irgendwelchen Maxwell-Gleichungen und so weiter. Das war bis heute das härteste Bewerbungsgespräch, das ich jemals hatte. Echt hart. Und genau, hat dann den Turm gemacht und kam dann ins CDTM und da kam dann so dieser USA-Weg, wurde erstmal aufgemacht.
Mhm.
Ich war da am CDTM in München und bin darüber eben über eine Bekannte auf ein Startup hier aufmerksam geworden.
Das war Kite, ne?
Genau.
Der Francesco war hier mal im Podcast, genau. Vor 5 Jahren oder so. Da waren die gerade also Seed-Runde geraced.
Genau. Nikolaus, Francesco und Ludwig haben da, ich glaube 2018, 2019 haben die eben ihre Firma aufgebaut. Red Bull Car Delivery, eben hier in San Francisco. Francesco hatte einen Background bei DriveNow.
Mhm.
Und im CDTM, eine Freundin von mir war da eben als Praktikantin. Und ja, ich war in München, war wieder so ein bisschen stuck, auch so mentally, und dachte mir so, hey, was gibt's da draußen? Es war dann so, okay, what's next? Nach dem Master gehe ich wieder zu BMW zurück oder was gibt's denn noch?
Mhm.
Und dann war das irgendwie so ein Strohhalm, wo ich mich so festgehalten habe, habe die E-Mail gelesen, habe Nikolaus angerufen, den Gründer direkt. Und ja, dann 3 Tage später hatte ich das Offer. Es war sehr, sehr schnell. Nikolaus meinte direkt, kannst du programmieren? Ich meine so, ja, so ein bisschen. Fast forward, irgendwie 2-3 Wochen bin ich dann irgendwie nach San Francisco geflogen.
Hast du dann erstmal so auf J1 oder wie bist du denn darüber gekommen?
Genau, wir haben ein J1 Internship Visa gemacht.
Mhm.
Und Ja, Nikolaus war da genial. Nikolaus war da direkt so, komm, er kommt auch aus München. Ja. Nikolaus wusste sofort, wie wir das machen. Habe ich dann die Hand genommen und habe bis heute ihm wirklich zu verdanken, dass ich irgendwie heute immer noch hier bin.
Ja, muss man auch sagen, es wissen so wenig Leute, dass es diesen Weg gibt. Ne? Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber auch für Leute, die das jetzt das erste Mal wieder hören. Wenn man hierher kommen möchte, ist dieser J1 aus dem Studium echt super smart, weil das kostet super wenig. Das ist over the counter so ein bisschen. Ne? Kannst in 2 Wochen hier sein, wenn du irgendjemanden findest, der das hier von dieser Seite sponsert. Also eine Firma hier. Aber wenn man Deutsche anschreibt, die haben eigentlich auch immer darauf Bock, weil man halt gute, deutsche, motivierte Leute und so bekommt.
Also ich weiß, wie es bei mir damals war. Ich glaube, Nikolaus hat irgendwie $500-600 bezahlt. Ich glaube, die Firma zahlt ja $500-600.
Genau.
Dann füllt man dieses Form aus. Mhm. Dann schickst du es ab. Und wie du sagst, man könnte das theoretisch in 2 Wochen durchziehen. Und du hast dein Visum.
Ja. Ja.
Und da gibt's eben Short-Term, Long-Term J1. Aber mit 6 Monate Praktikum ist easy. Ja? Okay. Also gibt's eine sehr, sehr niedrige Barriere.
Ja, und wie kamst du dann aus diesem, sag mal, Intern irgendwie zum, ich bleib jetzt hier und du bist ja dann zu Tesla gegangen. Also wie hast du den Schritt gemacht?
Genau, ich war eben bei Kite und da muss man sagen, wir waren bei Kite, ich glaube, waren die 5 Leute oder 6 Leute, waren sehr, sehr klein, haben da gebaut und ich war da mehrere Monate und Nikolaus, Gründer, war eben in Stanford an der Uni, hat da seinen Master gemacht und dadurch bin ich mehr so in dieses so San Francisco Ökosystem irgendwie reingetaucht.
Ja.
Ich muss auch ehrlicherweise sagen, bevor ich ans CWTM gekommen bin in München, ich hatte ja 0 Plan. Mhm. Also ich habe, glaube ich, beim CWTM erstmal gelernt, was VC bedeutet.
Ja.
Ich dachte, was das ist. Ich war auch mit dieser ganzen Consulting-Welt, McKinsey, BCG und so weiter nicht bekannt. Und ich war bei den amerikanischen Top-Unis ja sowieso noch weiter weg.
Ja.
Ich habe Stanford, glaube ich, in meinem Film gesehen.
Ja.
Aber ich wusste nicht, dass das so ein Ding ist. Ja. Und ich glaube, bis heute meine Späße von daheim, ich glaube, ja, nicht denen sagt, dass ich in Stanford war, dann, also es ist einfach nicht so ein Ding, wie es hier ist.
Ja.
Ich glaube, ich habe zum ersten Mal, und es ist auch refreshing, ehrlich gesagt, also ich genieße das sehr, dass bei mir in der Heimat, bin sehr gerne daheim und ich genieße das so, dass da, ja, es ist einfach egal, was ich da mache. Das ist so, kein, interessiert das so wirklich und ich kann da einfach ich sein und es ist irgendwie ganz, ganz refreshing.
Ja.
Aber, also was ich hier super spannend finde, ist, ich habe das erst von Nikolaus irgendwie so mitbekommen, was das eigentlich für ein Prestige ist, in Stanford einen Bachelor zu machen oder einen Master zu machen. Mhm. Wie wichtig in Amerika so diese Ivy League, oder Sam ist ja nicht Ivy League, aber diese so private so Top Schools, wie viel Prestige mit denen einherkommt.
Ja, aber wie bist du dann da rausgekommen? Weil ich meine, es gibt ja eigentlich, also Jay, nochmal für die Leute, die das noch nicht gehört haben, das ist halt eigentlich so für Interns oder für Au-pairs oder so, das ist dann irgendwie 12 bis 18 Monate und danach musst du zurück. Und dann gibt es eigentlich auch keine Möglichkeit, das in irgendwas anderes umzuschreiben. Es sei denn...
Ich glaube, das Allerwichtigste in dem ganzen Space ist, und ich kenne wirklich so viele Deutsche, Visum ist nie ein Blocker. Mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten und du darfst einfach nicht das erste Nein nehmen.
Ja, so,
du wirst noch 5, 6 weitere Neins bekommen, aber wenn du wirklich hierher kommen willst, wenn du wirklich hier arbeiten willst und wirklich hier studieren willst, you will find a way. So, ich habe alle Leute, die wir kennen, die irgendwie hierher wollten, haben es innerhalb 3 oder 6 Monaten geschafft, auf einem soliden Visum legal hier researchen, studieren oder arbeiten zu können. Es gibt so viele, ja, die Visa-Situation ist so flexibel, dass hier wirklich, wenn es jemand wirklich will, gibt es keine Auswege. Das ist auch so, glaube ich, immer noch so der Main Grund, warum ich hier bin, weil wenn du es wirklich willst, you will get there. Ja, es gibt immer einen Weg hier.
Ja,
immer einen Weg hier. Und bei mir war es so, ich habe J1 Internship gemacht bei Kalt und konnte dann eben nicht direkt auf dieses Research-Visum wechseln, wo ich eben dann in Stanford war. Und war dann für 2, 3 Monate in Deutschland. Haben aber dann einfach einen Weg gefunden, ne? mit einem Lab hier in Stanford. Haben da so eine Partnership dann gehabt mit Facebook. Und ja, da konnten wir das Visa-mäßig irgendwie ganz gut klären. Klar, das war jetzt nicht das erste Lab, das ich angeschrieben habe. Ja, dann haben wir schon einen Visa-Prozess gehabt. Der hat dann nicht geklappt, so. Aber wenn du es wieder probierst, so you will find it and it will work out. Mhm. Und so haben wir dann in den J1 Research Scholar Visa Contract gehabt für 12 weitere Monate und waren in 12 Monate in Stanford und es war wahrscheinlich so die beste Zeit Mein Leben ist bis jetzt so.
Ja, ich glaube, jeder, der da war, sagt das auch, ne? Dass das einfach die Menschen um einen herum, die das da allein zu sein und zu, also das Klima da und die Atmosphäre von dem Campus und so, also jeder, der herkommt, sollte da auch mal vorbeikommen. Das ist schon echt großartig. Aber erzähl mal dann weiter. Also dann bist du zu Tesla gegangen, da warst du ja irgendwie knapp 2 Jahre, müssen wir jetzt ja nicht ins Detail gehen, was du da alles gemacht hast, aber was du mir schon erzählt hast, dass du auch mit Elon da irgendwie Interactions hattest, das interessiert mich natürlich.
Genau. Also ich war eben in Stanford. Und meine jetzige Verlobte war eben auch in Stanford. Wir haben so ein CDTM kennengelernt, wir waren zusammen in Stanford, sind zur selben Zeit fertig geworden und dachten uns dann, sie ist auch deutsch, und dachten uns dann, okay, wenn wir jemals im Ausland leben wollen und wirklich nicht nur studieren, sondern wirklich auf langfristig leben wollen und wirklich Teil der Kultur sein wollen, so now is the time. Jetzt ist es wirklich der Punkt, wo wir das machen müssen. Und ja, dann geht der Jobhunt los. Ja. Ja, und für Feli und für mich wieder enorm viele No's kassiert. Wir waren zu der Zeit, wo wir auch einen Job gesucht haben, wir machen Deutschland. Und dann machst du in der Früh auf, machst deine Gmail oder Apple Mail auf, dann hast du hier 3, 4 Absagen. Ja. Ich war eben bei DoorDash, Airbnb, ich war überall im Prozess und sehr viele No's bekommen. Aber jeden Tag steht ein Dummer auf und Tesla hat dann ja gesagt. Ich war im Autonomous Driving Team, im Autopilot, ist direkt hinter dem Stanford Campus, dahinter, also war noch sehr nah, von den Späßen von Stanford, war immer noch dort. Genau, wir haben dieses große Ziel und dass das Auto eben selber fährt. Meine Rolle persönlich war eben im Tooling Team, das heißt, wir haben alle Tools gebaut, die Machine Learning Engineers verwenden, um die Modelle zu trainieren, um die zu validieren, und das war sehr spannend.
Und Elon ist dann da rumgelaufen und hat ihm über die Schulter geguckt?
Genau. Ich habe jeden Dienstag eben zu Elon reportet. Mhm. Also die meisten Dienstage waren sehr, sehr intens.
Da fällt mir gerade eine Sache ein, die mich persönlich sehr interessiert, weil jetzt hier ja Robotaxis auch von Tesla schon durch die Gegend fahren. Einfach nur mal deine persönliche Meinung dazu, weil es gibt ja diesen großen Unterschied zwischen, ich sag mal, einem Google und einem Zoox und so. Also Amazon steht dahinter Zoox, also die anderen Robotaxis, die ja irgendwie 37 LiDAR, Radar-Sensors aufs Dach gebaut haben. Da kostet das Auto irgendwie, keine Ahnung, 500.000, das zu bauen. Und Elon hat ja die Meinung, dass man das auch mit einer Kamera lösen kann. Und die Robotaxis, die jetzt in San Francisco rumfahren, da sitzt zwar noch irgendwie so ein Fahrer, der das Steuerrad so halb in der Hand hat. Also der ist so als Sicherheit dabei. Aber was ist deine Meinung? Glaubst du, dass man nur mit der Kamera wirklich zu Full Self-Driving kommt, oder braucht man die ganzen Radar?
Ich glaube, initial war das mit Sicherheit irgendwie auch eine Bet, die man so gemacht hat. Ich glaube, alle irgendwie Competitors, wie das schon anspricht, irgendwie ein Waymo fährt mit einem LiDAR, mit einer Kamera, aber auch mit Short-Range und Long-Range-Radars. Wenn ich ihn suche, immer auch, und der Tesla sagt, ein Mensch hat 2 Augen.
Ja.
Wir haben 2 Kameras, ein Stereo-Setup, should be enough.
Ja.
Und initial, vor allem vor zwei, drei Jahren, als Waymo sehr gute Traction hatte und Tesla auch sehr quiet war, waren die Kritiker noch irgendwie lauter. Jetzt bist du mal ein Tesla-Roboter.
Ja. Also es ist super smooth. Und es gibt ja auch noch andere Companies, die auch diesen Weg gehen. Ne? Komma zum Beispiel, da kannst du ja einfach für $1,000 so ein Device kaufen und das einfach in dein Auto bauen. Und dann fährt das auch von alleine. Auch nur 2 Kameras.
Genau. Ich glaub, so am Ende des Tages ist es eben auch ein Hardware-Game. So ein LiDAR ist unglaublich expensive.
Ja.
Ich glaube, jeder, der Elon kennt, weiß, dass er insane groß denkt.
Ja.
Insane Mass Market denkt und er ist ja First Principles und er sagt, wieso sollen wir das Problem mehr komplex machen, als es wirklich ist?
Ja.
Im Zweifel ist vielleicht ein LiDAR zu adden oder ein Radar zu adden additional noise.
Du glaubst sozusagen auch daran, dass das mit der Kamera funktioniert?
Genau. Also ich bin davon überzeugt.
Ich habe da viele Leute zu befragt zu dem Thema, und einer meiner Freunde leitet zum Beispiel das Self-Driving-Team Zoox. Also der ist da der Chefentwickler, Marc, genau, der war auch schon mal hier im Podcast. Und der sagt halt dann zu mir, ja, weißt du, die haben halt die Scheuklappen auf, die sehen nichts, deswegen sind die auch ganz smooth, weil die nicht auf alles reagieren. Und Zoox und Waymo, die sehen auch, oh, rechts, oh, da kommt noch einer und da kommt noch einer. Und deswegen ist es halt so ein bisschen, aber wie du schon sagst, ne, vielleicht ist es auch okay. Also man muss nicht auf alles reagieren, weil es ist schon okay.
Genau, also ich glaube, wenn man einmal mit einem Tesla rumgeht, ja, es hat natürlich nicht nur die beiden Frontkameras, es gibt auch noch seitliche Vision. Ich glaube, es ist einfach also Autonomous Driving Game ist einfach unglaublich komplex. Ich glaube, wenn wir die Probleme draußen haben, können wir schauen, was gibt's so die härtesten, so technologischen Probleme der Menschheit. Autonomous Driving ist schon Bammtat. Ja, also die Degrees of Freedom, die wir hier auf den Straßen haben, boah, die sind schon unglaublich. Es ist so schwierig, ja, irgendwie mit Wetter und Sonne und Pedestrians und ja, der Autonomous Driving wirklich so ein schwieriges Problem. Aha. Und ich glaube, es gibt nicht nur eine Lösung und ich bin wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwie hier rausgehe, ist hier ein Waymo oder ein Robotaxi, ich bin wirklich unglaublich bullish,
ja,
auch so die nächsten Jahre. Es fühlt sich wirklich an wie ein Film,
ja,
den wir jeden Tag leben. Und deswegen bin ich einfach froh, dass wir es lösen können, ob wir es nur mit oder ohne wieder machen.
Okay, okay. Ja, spannend. Also ich bin auch, ich denke mal, dass hier gerade in Soma fahren teilweise mehr Robotaxis und also Zoogs ist ja nicht nur und Waymo und Robo und hier Tesla, sondern es gibt ja auch noch 5 andere Startups, die auch noch irgendwie rumfahren. Also dann siehst du auch noch Mercedes auf den Autobahnen. Also das ist wirklich, weil man denkt so, okay, crazy shit, ey, wir leben echt in der Zukunft.
Was man schon sagen muss, dass hier die Städte, ich glaube, San Francisco arbeitet irgendwie sehr, sehr nah mit den Herstellern, mit den Entwicklern zusammen. Und ich weiß, dass jeder, der hier irgendwie Technik baut, unglaublich nah auch mit der City of San Francisco ist. Und ich glaube, San Francisco darf auch schon stolz sein, dass Firmen wie Waymo, Cruise leider nicht mehr, aber Tesla, Comma, wie sie alle heißen, hier testen und hier sind.
Und es ist ja auch echt eine schwierige Stadt, ne, mit den ganzen Hügeln und so weiter. Das ist schon, ist nicht so einfach, wenn dann sich der Winkel noch ändert von der Straße. Selbst als Autofahrer ist das ja schwierig.
Ich muss jetzt mal irgendwie dran denken, weil ich in Waymo sehe, gibt es vor allem an manchen Kreuzungen drehen die Waymos in Kreisen und haben eben 2 Waymos hintereinander und machen eben A-B-Testing Procedures mit verschiedenen Modellen und das ist auch cool. Ja, ja. Ich bin sehr, sehr froh, dass die Stadt San Francisco sehr, sehr eng da mit den Herstellern arbeitet.
Ich will da gar nicht so zu tief in dieses Thema reingehen, aber weil ich es echt mal so interessant finde und vor allen Dingen, warum Deutschland dann doch irgendwie hinterher ist. Ne? Also fehlt es denen an den Capabilities oder ist das eine reine Regulierungsfrage, dass jetzt, sag mal, München zum Beispiel hat doch auch die ganzen Autos, oder Stuttgart oder so, ne, da sind die ganzen Autohersteller drumherum. Wieso fahren da nicht schon auch überall Robotaxis? Haben die das verpennt? Haben die nicht genügend investiert? Bosch baut doch auch diese ganzen Sensoren. Also eigentlich müsste das doch eigentlich in Deutschland auch gehen.
Ein Grund ist einfach Talent. Ich glaube, man hat hier, ich bin natürlich biased, aber wenn ich jetzt nach Palo Alto runterfahre, und ich schaue dann in dieses Tesla Autopilot Office rein, ohne mich jetzt selber zu preisen. Aber die Leute, die da jetzt aktuell dort sind,
sind schon Cracks.
Unglaublich. Es gibt da irgendwie einer, der heißt irgendwie Ethan. Ethan ist insane. Ich habe sowas noch nie gesehen, wie unglaublich smart diese Leute da sind. Und ich glaube, die verdienen auch immer viel Geld. Ja, also viele der Top-Engineers im Autopilot-Team, die haben 7-Figure-Packages.
Ja, klar. Aber guck mal, der Marc zum Beispiel ist ja auch ein super Beispiel. Ne, Marc Wimmershoff, kann man noch ein bisschen Werbung für den Podcast mit ihm machen. Das ist schon ein bisschen länger her. Also da war noch Early Times von Zoogs. Da waren die noch nicht mal von Amazon gekauft. Da ist die Aufnahme her. Der hat ja auch an der RWTH promoviert in Autonomous Driving. Also und jetzt ist er halt hier der Self-Driving-Chef von Zoogs. Also der ist ja Deutscher, der hätte ja auch in Deutschland das machen können. Aber dann haben die Deutschen das ja schon verpennt, so ein Talent dann zu greifen und den Leuten dann auch entsprechende Pay-Packages zu geben und nicht zu sagen, ja, du verdienst halt jetzt hier irgendwie nur 80.000 Euro.
Genau, also ich weiß nicht, was Marks persönliche Beweggründe waren, aber ich bin davon überzeugt, dass der bei Zoogs ein Multiple davon macht, was der in Stuttgart machen will oder in Sindelfingen, wo können wir das dann mehr? Am Ende des Tages, als eingestellt, ist es halt einfach ein No-Brainer, wenn ich jetzt in München und in Schleißheim meine Modelle zusammenbaue oder ich mache das irgendwie in Palo Alto für Elon, dann mache ich halt hier 3-4x. Dann kann man meiner Meinung nach da auch keinen mehr irgendwie sagen, ja, ist doch European Tech und bleib doch daheim und baust doch hier und du kannst doch nicht alles den Amerikanern geben. Und ich glaube, ab einer gewissen Stelle, wenn ich hier wieder Millionen Dollar mache, da macht man sich dann eben schon Gedanken. Ich glaube, am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt Freunde mache, aber am Ende des Tages sind es meiner Meinung nach die Probleme, die Gewerkschaften in Deutschland, die uns es nicht erlauben, international Top-Talent in München oder in Stuttgart zu bilden.
Ja.
Wir kriegen das einfach nicht hin.
Ja, die guten Leute gehen einfach dann.
Ich glaube, am Ende des Tages stehen in Deutschland, ich glaube, die Gewerkschaften machen sehr viele gute Dinge, aber ich glaube, in dem Fall tun die uns, ich sage immer noch von hier, wir als Deutsche, unglaublich schwer, international Top Talent zu binden. Und auf einem 2-3-Year-Horizon zeigt sich das vielleicht auch in einem technologischen Rückschritt.
Ja.
wenn alle so Top-Tier-Leute in dich rübergehen, auch als im Angestelltenverhältnis, dann ist es ihnen schwierig. Und ich kann eine Anekdote erzählen von BMW, als Autonomous Driving Campus eben, also BMW hat ja am Autonomous Driving irgendwie gearbeitet. Was ich habe eben gehört und so mitbekommen habe, war, dass anstatt, dass man neue Leute bindet, ja, also irgendwie Top-Talent irgendwie neu anheuert, Software ist ja für BMW, vor allem im Autonomous Driving ist ja noch ein neues Game. Ja. BMW hat schon so Entertainment-Software und so Hardware, Electronics schon auch Software geschrieben, aber Autonomous Driving ist wirklich ein neues, ist ein Beast. Ja. Das ist wirklich eine neue Software-Capability, die man sich aufbauen muss. Und da wird BMW gezwungen, intern umzuschulen, anstatt sich in neue Stellen reinzuhalten. Das ist einfach ein Rezept für Failure. Ich kann nicht, und ich habe es selber gesehen, ich kann nicht den 50- oder so 60-jährigen Otto, der irgendwie jetzt 30 Jahre lang auf Verbrennungsmotor seine Modelle irgendwie optimiert hat, den kann ich jetzt nicht hinsetzen und ein Python 101-Video auf YouTube anschauen lassen, damit der hier mal ein bisschen Progress macht in Autonomous Driving. Und das ist einfach, glaube ich, ein fundamentales Problem, was sich am Ende zeigt, dass ja, hier in den USA der Technologie-Vorschrift vielleicht irgendwie besser ist. Ist sehr vereinfacht dargestellt.
Ja, ich glaube, du sprichst ja auf jeden Fall über ein ganz, ganz wichtiges Thema und das haben wir häufiger hier im Podcast auch besprochen, ne, dass auch die Mitarbeiter einfach nicht incentiviert werden, auch am Unternehmenserfolg. Und dann der Arthur Gehrig zum Beispiel in einer letzten Folge hat es dann erzählt, was er da, der Unternehmer, was er der Wirt, so, ne, der scheffelt halt die Milliarden und dann wird halt, wie du schon gesagt hast, hier kriegst du nochmal eine Tankkarte als Gutschein. Und hier wird dann die Milliarden werden halt auf die Mitarbeiter umgelegt und das motiviert natürlich auch die Leute und das zieht wieder die besten Menschen an.
Ja, also ich will unglaublich transparent sein. Ich bei Tesla war und dann diese Pay Packages da gesehen habe. Das ist für meinen Kfz-Mechaniker Brain, das ist schon einfach nur insane. Ja? Also als ich das meinen Eltern da erzählt habe, was die mir da im Monat zahlen, die denken sich, was ist mit dir los?
Ja, ich habe meinen Eltern ehrlicherweise nie erzählt. Ich konnte das nicht mehr, ich habe ja bei LinkedIn gearbeitet und wahrscheinlich eh nicht verdient. Und ich konnte das niemandem mehr in Deutschland erzählen, weil es einfach peinlich war.
Ich stelle aber auch nicht zum Verhältnis. Ja. Und ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber meine Mama beispielsweise arbeitet seit 30 Jahren in der Altenpflege. Meiner Meinung nach eines der härtesten Jobs, die es in der Menschheit so,
absolut,
oder eines der härtesten Jobs, die es gibt, vor allem wenn es irgendwie so demenzmäßig irgendwie wird, wie ich gesehen habe, wie meine Mama in den letzten 20, 30 Jahren irgendwie geackert hat, ja, für ein Pay, was ein absoluter Joke ist.
Ja,
also ich habe teilweise einen Monat mehr verdient wie meine Mama im ganzen Jahr. Und das ist die Unterschiede sind schon sehr stark. Die Salary Gaps sind auf die Frage zurückzukommen. Die große Salary Gap ist auf alle Fälle ein Grund, warum USA in technologischen Fortschritt vorne mitspielt.
Ja, ja. Ganz kurze Unterbrechung nochmal. Ich habe es vorhin ja schon am Anfang gesagt. Am 4. Mai machen Philipp Glöckler und ich Token Made in Hamburg den Abend vor der OMR. Und wenn du mit AI was Krasses bei dir in der Firma gebaut hast und damit meine ich nicht die nächste To-Do-App, dann bewirb dich jetzt auf tokenmade.ai. 9 Plätze, 9 Booth, 120 Leute im Publikum. Und wenn du ein Judge sein willst und von den neuen Ideen was lernen willst, Ticket als Gast gibt es auch auf tokenmade.ai, www.tokenmade.ai. Ich pack's euch in die Shownotes und damit zurück in den Podcast. Dann hast du aber irgendwann gesagt, Kohle egal, ich werde dir das mal... Du bist erstmal armer Startup-Typ. Wie kam, also das, was du heute machst, darüber wollen wir reden, über Sof. Also erstmal, wann hast du gesagt, ich will was Eigenes machen?
Genau, also ich glaube, als ich wirklich am CDTM war und zum ersten Mal so aus meiner BMW-Bubble raus bin und so gemerkt habe, okay, krass, es gibt hier Leute, die bauen hier Firmen links und rechts. Was ist es denn da genau? Ich komme nicht aus der Unternehmerfamilie, meine Mama ist Altenpflegerin, mein Papa arbeitet bei uns im Heimatort, bei einem klassischen Projektentwickler und hatte eben keinen so Entrepreneurship, bin nicht mit Entrepreneurship aufgewachsen. Das CDTM hat mir dann zum ersten Mal so diese Tür aufgemacht und ab 2019, da wusste ich eigentlich, okay, so, wenn die Zahl stimmt, auf das hätte ich wirklich richtig Bock.
Ja.
Ich glaube, Entrepreneurship ist so dieser Weg von maximalen persönlichen Wachstum ist einfach wirklich Entrepreneurship, ja, um die eigene Firma zu bauen. Und ich war eben da bei Tesla, hatte gerade eine schwierige Woche und habe mich dann mit einem CDCM-Klassenkameraden einfach so zum Catch-up auf Dinner getroffen, Raban. Raban hat bei mir in der CDCM-Klasse und hat in Stanford seinen Master eben fertig gemacht. Und dann bin ich von dem Dinner heim und meine zu Feli, wie crazy wäre es das, wenn ich bei Tesla nächste Woche kündige, um mit Raban eine Firma zu bauen. Und dann meinte die Feli, oh, das wäre eigentlich gar nicht so crazy. Und dann habe ich am selben Abend tatsächlich noch Raban angerufen und meinte so, hey, lass mal quatschen.
Ja.
Und dann war diese Haruk-Aktion, ich glaube 2 Tage habe ich und Raban entschieden, dass wir das machen. Am folgenden Freitag habe ich bei Tesla gekündigt und am selben Tag war ich bei Tesla raus. Mhm. Also ich glaube keine... Bei Tesla so, wenn du sagst, du kündigst, dann gehst du same day. Und habe in der Früh im Meeting Bescheid gegeben mit meinem Manager und gesagt, hey, ich habe mich entschlossen, die Firma zu bauen, ich würde gerne die Firma verlassen.
Ja.
Und dann meinte er so, can I do anything? Dann meinte ich so, nee. Und dann hatte ich eine Stunde später noch einen Termin mit Ashok, eben mit dem,
ja,
AI, also Automatic Ashok. Und meinte Ashok, Birdie, can we do anything? Und dann haben wir ein bisschen gesprochen und war so, sorry, bro. Ja. Und war ich am selben Tag raus und Feli abends Dinner gemacht, Auto abgegeben und dann war ich ein freier Mann.
Aber geil, ne? Also diese Entscheidung zu treffen, auch schön, dass es mit Feli zusammen, ich hatte das mit meiner Frau genauso auch, ne, dass wir auch gesagt haben, ja, eigentlich hat meine Frau auch zu mir gesagt, ja, mach, was dich glücklich macht, ne? Und man muss es einfach irgendwann machen und das ist halt auch egal, man muss irgendwann da mal raus und wenn man schon hier im Silicon Valley ist, warum dann nicht irgendwann auch was Eigenes gründen, ne?
Ein guter Späße, kann sich beim CDTM eigentlich sehr, sehr spekulieren. Guter Spiel, aber wie gesagt, die größte Versicherung ist dein Skill und deine Fähigkeit. Und wenn du wirklich hart arbeitest, und ich glaube, in der Phase haben wir sehr hart gearbeitet, war ich einfach von mir selber überzeugt, dass ich als Software-Engineer werde ich immer meinen Platz irgendwo in der Industrie haben. Und wie tief falle ich denn wirklich?
Ja.
Klar, ich meine, Tesla war sehr intensiv, ja, aber es war auch rewarding.
Ja.
Ob ich jetzt, wenn es mit der Firma jetzt nicht klappt, wieder so einen Job bekomme? Wahrscheinlich nicht. Bekomme ich einen Job? Pretty likely.
Ja.
Ich bin mir relativ sicher, wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir morgen die Firma zusperren und ich jetzt hier oder auch in Deutschland wieder einen Job suchen will, irgendjemand wird mich schon nehmen. Deswegen war auch dann der Gedanke zwischen mir und Felio, die gesagt haben, hey, so what's the real risk? Ich bin sehr, sehr privilegiert aufgewachsen und the real risk ist, quasi nicht da. Ich kann immer zu meiner Mama, meinem Papa heim und da schlafen so. Ich hab, sonst so tief falle ich nicht.
Klar. Okay, lass mal über deine Firma sprechen. Also Sof, das klingt irgendwie so, weil man weiß nicht so, was das ist. So. Also was ist das?
Genau, erstmal Sof, also woher kommt der Name?
Ja.
Sof steht für Shoes Off. Genau, ich war bei Tesla bekannt dafür, dass ich immer die Schuhe ausgezogen habe. Ich saß in Stanford, zieh drauf und dann mach auch seine Schuhe aus. Dann, okay, sind hier Schuhe auf und dann haben wir uns ja auch im Visum und so weiter geschaut und dann meinten die Lawyer mal so, hey, Schuhe auf, so, really guys? Und dann haben wir das irgendwie kurz gemacht mit Soft und ja, ist noch nicht perfekt. Ich hatte immer mal wieder einen Kunden, dem rutscht dann stand Soft raus.
Okay.
Can we have Soft? Genau, also
ich finde es gut, auch vor allem, du hast ja auch die Domain, ne? Also soft.ai, ne?
Genau, randyadomain.com sind wir dran.
Mhm.
Wir haben die Person aufwendig gemacht, die sitzt in Texas. Ich habe schon Zeit, der Briefe geschrieben. Genau, also falls jemand die .com-Domain mir helfen will, .com-Domain zu holen, nach that.
Mhm.
Genau, aber was macht Soft? Also ganz einfach. Ich glaube, wir testen immer auch so ein bisschen im ERP Development involviert. ERP-Systeme sind einfach ein SAP oder ein Oracle oder NetSuite, das sind diese Klassiker. Wenn man mal ein bisschen weiter aufmacht, sieht man in der Industrie, dass die Art und Weise, wie Firmen voneinander kaufen, vor allem im Handel, ist sehr, sehr ineffizient.
Mhm.
Wir haben irgendwie Einkäufer. Ein Einkäufer muss jetzt in die Frauen kaufen und dann schickt er irgendwie 10 E-Mails an 10 verschiedene Frauenhersteller und die erste E-Mail, die zurückkommt, bekommt die Bestellung. Das ist eigentlich crazy. Da sind wir tiefer rein und heute ist Soft eine Software für Sales-Leute bei Industrieunternehmen, um den Angebotserstellungsprozess zu automatisieren. Ja, das ist so diese erste Phase One. Mhm. Und Phase Two ist eben, wir bauen kompletten eigenständigen Vertriebler. Ja, also wirklich ein Agent, der komplett E-Mails entgegennimmt, E-Mails antwortet, alles irgendwie fully autonomous regelt. Ja, also einfach ein Mitarbeiter.
Okay, und was sind dann die Kunden? Also ist das dann halt ein BMW oder ein Tesla oder ist das irgendwie also welche Art von Kunde wäre für dich perfekt?
Genau, also in der Manufacturing World gibt es eben so zwei verschiedene Welten. Wir haben einmal die klassischen OEMs, die klassischen Manufacturer, das wäre ein BMW, ein Tesla, ja, ein Porsche. Und dann haben wir die Distributoren, also die Handelsunternehmen, ja, beispielsweise in Wirth. Und wo wir eben drin sind, wir sind bei den Zulieferern von dem Tesla. Mhm. Das heißt, wir arbeiten mit den Firmen, tatsächlich mit den Firmen, die Schrauben an Tesla liefern.
Ja.
Ja. Warum sind wir da? Einfach weil da deutlich mehr Angebotserstellung passiert. Ja, wenn du jetzt in den Einkäufer bist, bei Tesla, dann schickst du, wie gesagt, 20, man ist RFQs, also Request for Quotes, 20 Angebotsanfragen an deine 20 Schraubenhersteller oder Schraubenlieferanten. Und wir sitzen eben auf den Schraubenlieferanten drauf, auf deren E-Mail-Boxes,
ja,
und automatisieren eben da die Quotes weg.
Und dann hattest du aber, sag mal, ein kleines Problem. Weil mit deinem Co-Founder ging es dann doch nicht so weiter, wie du dir das eigentlich vorgestellt hast.
Genau, also ich habe die Firma gestartet mit meinem Co-Founder und genau, wir haben eben zusammen Y Combinator gemacht. Y Combinator ist eben jedes Programm in San Francisco und haben die Firma da gestartet und haben dann so one year in eben gemerkt, dass ja, es ist eine Co-Founder, ein Co-Founder ist ja für uns beide nicht so gepasst hat, mhm, und haben uns dann entschlossen, getrennte Wege zu gehen.
Und ich meine, das ist ja schon ein ziemlich krasser Schritt, ne? Weil wenn man erstmal so, ich meine, man hat so ein Vertrauensverhältnis und man startet das und dann habt ihr YC gemacht, dann kriegt man Geld und dann ist plötzlich der Co-Founder weg und man hat eigentlich noch gar nicht so ein richtiges Produkt. Also was hast du dann gemacht?
Genau, also ich glaube, erstmal die meisten Co-Founder-Breakups enden die enden vor Gericht. Mhm. Ja, also die Realität von den meisten Co-Founder-Breakups sind die enden im Gericht. Und ich bin sehr, sehr, ja, sehr, sehr fortunate zu sagen, dass ich mit meinem Co-Founder immer noch, also meinem Ex-Co-Founder heute immer noch eine Beziehung habe. Wir schätzen uns sehr und wir respektieren uns auch sehr. Und dafür bin ich bis heute einfach unglaublich dankbar.
Mhm.
Ja. Wie es dann eben weiterging, war ich war erstmal alleine.
Ja.
Ja. Ich habe erstmal meinen YC-Partner, also von Y Combinator haben wir eben einen Investor, heißt ein YC-Partner, mit dem ein Treffen gehabt und Nicola meinte eben so, Bernie, you need to gain conviction. You need to have conviction on yourself, but also the idea and the space that you're in.
Ja.
So just your number one task right now is to get conviction.
Mhm.
Man muss auch wissen, zu dem Zeitpunkt, wir waren auch bei $0 in Revenue.
Ja.
War letztes Jahr im Frühjahr eben. Also jetzt in 2025 im Frühjahr. Mhm. 2025 ja. Im Frühjahr. $0 Revenue. Nicola meinte so, you need to win, get conviction.
Ja.
Und ja, bin nach Texas geflogen in eine Factory,
ja,
war da für ein paar Wochen, habe mich dann in die Factory eingesperrt,
ja,
und habe einfach geschaut, so bin in das Einkaufsteam da rein, es sind 15 Einkäufer, habe mich da einfach eingesperrt und geschaut, was können wir da bauen.
Ja.
Genau, das war so der initiale Step und dann 3-4 Wochen später haben wir irgendwie einen ersten Contract gesigned. Mhm. Ich habe eben das Produkt gebaut, haben dann einen Contract
gesigned. Aber hattest du schon Mitarbeiter? Warst du wirklich ganz alleine?
War ich alleine zu dem Zeitpunkt.
Ach, krass.
Genau, wir waren zu dem Zeitpunkt eben alleine. Haben dann den Contract gesigned für $50,000.
Ja.
Haben dann Connor mit reingenommen. Connor ist ein Engineer. Ich habe den zufällig über Y Combinator gefunden.
Ja.
Connor war an der Duke University, hat selber schon nochmal was gegründet, hat aber nicht geklappt.
Ja.
Und ist bei mir eben als Engineer eingestiegen.
Mhm.
Und ich und Connor haben dann das Ding da aufgezogen.
Okay, krass.
Genau.
Aber ich meine, das ist ja schon eine krasse Situation, weil, also was war der erste Gedanke? War da erstmal so, okay, jetzt brauche ich einen neuen Co-Founder? Oder?
Genau.
Das wäre erstmal meine erste Reaktion. Ja, alleine, wie soll ich das jetzt alleine machen?
Genau, also ich glaube, erstmal war es so, dass, klar, man ist dann erstmal alleine.
Ja.
So, und ich habe mir schon erstmal gesagt, okay, das war auch eigentlich erst angedacht, ich hole mir einfach einen zusätzlichen Co-Founder mit rein.
Ja.
Wusste dann aber auch dann von mir selber, okay, wo kriege ich jetzt einen Co-Founder her?
Ja.
Ja? Und ich glaube, jeder, der irgendwie selber gerade eine Firma baut oder mal eine Firma gebaut hat, weiß, dass eine Co-Founder-Relationship was sehr, sehr Spezielles ist und was sehr, sehr, einfach was sehr, sehr Spezielles ist. Das findet man nicht einfach so auf der Straße. Und er hat mich schon irgendwie für ein paar Tage umgehört, hey, wer könnte denn die Person sein? Die war aber dann in dem Moment nicht da. Und dann dachte ich mir, okay, I'll just go for it.
Ja, okay. Ja, großen Respekt. Lass mal ein bisschen über den weiteren Weg gehen. Also du hast schon gesagt, erster Kunde irgendwie $50,000, ist ja schon mal echt ziemlich nice. Wie hast du am Anfang diese ersten Dinger gemacht? Du hast schon gesagt, du bist da in die Factory geflogen, hast ja nicht einfach an der Tür geklopft und hast gesagt, hier, ich würde gerne mal verstehen, wie das macht. Hast du die Leute bei LinkedIn angeschrieben? Was war so dein Playbook für die ersten 10 Deals, sag ich mal?
Genau, also ich glaube, das, was bis heute auch immer noch am besten klappt, ist irgendwie, ich meine, du warst ja bei LinkedIn, das kann ich ein bisschen praisen, aber LinkedIn ist, glaube ich, das Backbone von allen so Software-Startup-Founders.
Mhm.
Ja, es ist irgendwie unglaublich. Du hast da unglaublichen Access auf Randos, aber du kannst die einfach anschreiben.
Mhm.
Du kannst die einfach befreunden und du kannst die Leute einfach anschreiben.
Mhm.
Und das haben wir so gemacht und ist bis heute noch mit Abstand unser bester Sales-Channel.
Also einfach In-Mail.
Einfach, wir machen kein In-Mail. In-Mail hat bei uns nie so gut geklappt. Wir machen einfach nur Befriend, also einfach nur Freundschaftsanfrage schicken, dann nehmen die an und dann schreiben wir denen.
Ach krass.
Genau. Okay. Dann es wird auch bei der Freundschaftsanfrage selber setzen wir keine Nachricht rein, sondern wir befrienden die einfach nur. Ich glaube, die sehen halt einfach so, ja, ist irgendwie so ein deutscher random Dude. Ja, why not?
Okay.
Und dann schreiben wir den einfach an, so, hey, schau her, das machen wir, hast du Bock?
Okay,
und
hast du das automatisiert irgendwie?
Wir haben am Anfang das ein bisschen automatisiert mit Dripify, mit ein paar Tools.
Ja,
muss
man immer aufpassen, dass man da nicht von LinkedIn gebannt wird.
Genau, oder? LinkedIn war da ein bisschen smarter daneben.
Ja.
Wir haben ein bisschen Automation heute natürlich irgendwie noch in place, aber so letztes Jahr war alles sehr, sehr manuell. Ja, aber ich meine, du brauchst ja nicht viele Leute, die ja sagen am Anfang.
Ja,
du brauchst nur ein, zwei Leute, die da irgendwie ja sagen. Und
also was ich daran so charmant finde, ist halt am Ende, weißt du, wenn du nur an Freunde verkaufst am Anfang, dann ist das so ein bisschen, ja, die kaufen das halt dann, weil sie denken, ah, sie tun ihnen Gefallen, aber sie brauchen es eigentlich gar nicht so richtig. Wohingegen so cold einfach irgendjemand anhauen, wenn der dann kauft, dann hat der wirklich eine Conviction, dass er das braucht.
Genau, ich glaube, was bei uns am Anfang wirklich gezogen hat, das war so, wir fliegen da einfach, also ich bin da auch hingeflogen. Mhm. Ich war da einfach, ich habe mich da eingesperrt, ich war wirklich so im Süden von Houston, so, da ist wirklich nix. Es war so eine Rohrfabrik. Da ist wirklich nix so. Und ich glaube, was für die so gezogen hat, war so, ja, da war so ein Dude, der war bei Tesla und die bekommen da jetzt eine Custom-Software von dem.
Ja.
Das hat bei denen halt irgendwie halt so gezogen.
Ja.
Und genau, das haben wir bis heute, wie gesagt, der Kunde bis heute läuft immer noch. Wir haben da tatsächlich für die Einkäufer gebaut.
Ja.
Also ich bin erstmal raus mit der Annahme, okay, wenn wir in diesem Prozess, wir haben ja den Einkäufer und den Verkäufer, wenn wir in diesem Prozess was verbessern wollen, dann starten wir einfach mal mit den Einkäufern. Und ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann habe da einfach gestartet, haben dann den ersten Kunden geclosed, haben das gebaut und habe aber dann realisiert, ich bin dann eben rausgegangen und gesagt, okay, jetzt verkaufe ich das an hunderte weitere Firmen. Habe dann gemerkt, wait a minute, was ist denn eigentlich der Wert, den wir da wirklich für diese Firmen bringen.
Ja.
Und habe dann so gemerkt, also wir waren eben auf der Procurement-Seite, das heißt, wir haben Einkäufern geholfen, effizienter einzukaufen und habe dann gemerkt, okay, so im Best Case sparen wir denen vielleicht ein bisschen Geld.
Ja.
So, ja, wir können vielleicht ein paar Orders bundeln, wir können vielleicht ja mal irgendwie schon irgendwie schneller einkaufen, haben vielleicht ein bisschen Zeit gespart, sparen vielleicht ein bisschen Manual Labor, aber so im Best Case haben wir Geld gespart.
Ja.
Und man tut sich immer leichter, wenn man ein Business hat, das Leuten hilft, mehr Geld zu machen,
ja,
als ein Business baut, das irgendwie Leuten hilft, Geld zu sparen. So, no one wants to save money. So, everyone wants to make more money.
Ja.
Und als ich dann gemerkt habe, ich bin da rausgegangen, habe halt das Ding verkaufen, also halt mehr Kunden akquirieren und habe dann gemerkt, so it's gonna be a hard sell. Es ist ein uphill battle. Okay, let's turn it around. Let's actually help the salesperson to create these offers, like, diese Angebote besser zu erstellen.
Yeah.
Und genau, saßen auch dann da direkt in Houston neben der, also die Einkäufe sitzen neben den Salesleuten.
Mhm.
Da sind wir einfach rüber.
Okay.
Und dann haben wir die gebaut.
Ja.
Und,
ja, hast du das so irgendwie fancy Forward Deployed Engineering genannt oder bist du einfach hingegangen und gesagt, wir können euch hier helfen und das funktioniert gut? Und
genau, also ich war erstmal, es war am Anfang war es immer witzig, weil ich habe von wir gesprochen, aber es war einfach nur ich. Es war ich und mein Laptop, sag ich jetzt mal. Klar, ich glaube, heute nennen das irgendwie Leute irgendwie so Forward Deployed Engineering, aber im Grunde saß ich einfach neben dem Einkäufer im Laptop und hab da halt was gebaut.
So. Ja.
Also es ist auch wirklich nicht so romantisch.
Ja.
Also ich sitze da, du sitzt da einfach, du bestellst dir den ganzen Tag DoorDash, weil da gibt's auch keine Restaurants in der Gegend und dann sitzt du da halt.
Mhm.
Und dann gehen die halt irgendwann um 5 heim und du musst dann halt auch irgendwie heim. So.
Ja.
Und dann geht's zum Motel.
Irgendein fieses Motel.
Genau, da geht's dann irgendwie so in so ein Motel und sitzt da halt.
Ja.
Also wirklich nicht glamorous.
Ja. Und ich meine, du hast ja jetzt relativ ambitious Ziele, ne? Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, wenn man VC-Funding hat, ne?
Genau.
Dann musst du jetzt auch irgendwie wachsen. Glaubst du jetzt, dass du mit LinkedIn da einfach so das weiter skalieren kannst? Ist der Markt da groß genug? Läuft das viel über Referrals oder wie geht es denn da weiter?
Genau, also ich glaube, wir haben natürlich irgendwie ein sehr ambitious Ziel. Ich glaube, unser nächstes Ziel ist auf alle Fälle Double-Digit-Million in Revenue zu bekommen. Das ist jetzt erstmal so das nächste Ziel. Und über so Sales-Channel, ich glaube, was da am besten für uns funktioniert, ist wirklich so In-Person-Conferences.
Mhm.
Die funktionieren sehr gut. Wir haben so einen weirden Edge gefunden für Frauben.
Mhm.
Ich weiß nicht, wir sind irgendwie so blind in so Frauben reingestolpert. Und da sind wir immer noch und da fühlen wir uns sehr wohl.
Ja.
Die Schraubenhersteller und auch die Schraubenhändler, die sind alle sehr, sehr eng miteinander vernetzt.
Interessant.
Die haben alle so 2, 3 so Hauptconferences. Und ja, da sind wir jetzt Mitglied in allen so wichtigen Vereinen und ja, gehen da ein bisschen golfen mit den Schraubenherstellern.
Okay.
Ich habe noch nie Golf gespielt, also das ist schon wild.
Ja, ist witzig, ne? Gerade so im Sales, das ist halt schon irgendwie so der typische amerikanische Sales-Bro spielt halt Golf am Wochenende. Da hilft es wahrscheinlich, wenn man auch Golf spielen kann als Vertriebler.
Ich habe schon mal hier einen Max Elster von Minoa mal irgendwie angeschrieben, weil ich weiß, Max ist ein kranker Golfspieler.
Ja.
Ist
ja einer meiner Tenants im House of AI, der Tennycap irgendwie 4 oder 3 oder so. Und wird ständig dann auch eingeladen halt, ne, von so Kundenevents und dann geben die halt so ein bisschen mit dem an, weil hier der Max kommt halt mit und da mache ich so. Also wenn mein Schwiegervater kommt, dann sage ich, hier, Max, lass mal eine Runde Golf spielen gehen.
Also bei mir ist so, wie gesagt, ich kenne irgendwie daheim und wenige Leute, die irgendwie Golf spielen. Ich habe das hier dann auch letztes Jahr im Herbst zum ersten Mal gemacht. Ja, da war halt so eine Schraubenkonferenz, einen Tag zuvor war da halt irgendwie so ein Golfturnier und ich habe mich da halt einfach angemeldet, bin da halt hin und hatte halt zum ersten Mal einen Golfschläger in der Hand. Ja, am Anfang war alles witzig, bis wir halt am ersten Loch waren, ne?
Ja.
Aber ja, das ist ganz cool, ich spiele da, es heißt Vierer Scramble,
ja.
Das heißt, du bist zu viert in der Gruppe
und...
Ja, das ist ganz entspannt. So, du spielst immer den besten Ball, wird halt dann weitergespielt.
Ja, das heißt,
wenn du da jetzt einen Nuller dabei hast, dann ist es nicht so schlimm.
Ah, die anderen regen sich natürlich so ein bisschen dann auf, ne?
Ja, die sehen es halt nicht so gern, weil ich wollte mir dann halt irgendwie Rental-Schläger nehmen. Dann hatten die keine Rentals mehr. Dann musste ich halt die Schläger von dem Kollegen da nehmen.
Ja.
Das war wirklich ein
Golf-Pro. Okay, an deiner Golf-Karriere können wir noch mal ein bisschen arbeiten. Kennst du hier ein paar gute Golfer im House of AI. Ich habe noch eine andere Sache, weil das ist ja so ein bisschen der Markt. Du verkaufst ja hauptsächlich schon in die USA, ne? Und Tariffs ist ja hier gerade so ein bisschen so ein Riesenthema. Ja. Da verändert sich doch bestimmt auch gerade relativ viel. Das ist vielleicht eine Riesen-Opportunity für dich, weil jetzt kann halt der Einkäufer nicht mehr die Schrauben aus China kaufen, weil er irgendwelche Probleme hat oder die Tariffs so hoch sind, dass er sich neu orientieren muss. Ist das für euch ein positiver Impact?
Also wir sehen auf alle Fälle, wir sehen einen positiven Impact von Tariffs. Einfach erstmal, weil es gibt einen Change in der Supply Chain.
Mhm.
Einkäufer müssen sich neue Sources holen und dadurch sehen wir auf alle Fälle irgendwie mehr Demand for Automation. Sehen wir auf alle Fälle. Wir sehen, wie gesagt, wir fokussieren uns auf den US-Markt. Wir haben irgendwie 1, 2 Companies in Kanada auch. Da sehen wir ein paar sehr traurige Stories. Ja, also da gibt es beispielsweise 1, 2 Firmen, die haben jetzt seit den Tariffs irgendwie 50% deren Revenue ist einfach down.
Mhm.
Also die Factory ist wirklich gerade, da steht die Factory gerade für ein paar Tage in der Woche.
Ja.
Ist ein bisschen sad. Ja?
Ja,
und was da jetzt eben passiert, was ich super interessant finde, die kaufen Also die sind beispielsweise based in Montreal. Mhm. Die kaufen amerikanischen Stahl, importieren den nach Kanada,
ja.
Machen aus dem Stahl dann Schrauben und können es dann tariff-free in den US verkaufen. Ja, Mexiko macht genau dasselbe. Und ja, da gibt es gerade sehr viel, gibt es gerade ein paar coole Opportunities, eben mit den Mills direkt zu arbeiten, um
ja.
Stahl nach Kanada und Mexiko zu bekommen, damit die eben wieder Schrauben in den Markt bringen ja. können.
Aber was ich hier schon lerne, ist, dass du schon ein sehr, sehr klares ICP hast. Ne? Also du hast so ein Ideal Customer Profile, ein bestimmter Markt, bestimmtes Vertical. Du genau. gehst jetzt nicht halt hin, any manufacturing und ob du jetzt irgendwie Wärmepumpen baust oder Schrauben, ist mir egal, sondern das ist der Markt.
Genau, also ich glaube, Gott sei Dank, Schrauben ist erstmal groß genug. Ja? Also wir haben in Amerika 10.000 Schraubenhersteller und Händler.
Wow.
Ist unglaublich, ja. Und ich glaube, wenn wir irgendwie dann nur irgendwie 10% von dem Marketing wieder bekommen, dann haben wir irgendwie 1000 Hersteller und Händler. Mit 1000 Kunden sind wir erstmal ganz gut dran.
Ja.
Ja, das heißt, das ist erstmal ein Riesenmarkt. Und dann, wenn so unseren Schrauben irgendwie gut geht, dann können wir zu Dichtungen.
Ja, ja, klar.
Ist das oder Ventile ja. oder Stecker. Also so der Manufacturing Space und so der Industrial Space ist wirklich ein riesen Markt.
Ja.
Und da fühlen wir uns wohl.
Ja, okay. Ich habe noch eine Frage zu deiner Firma. Das hast du so beiläufig erwähnt im Vorgespräch. Ja, wir haben auch ein paar Millionen geraced. Das steht aber nirgendwo. Also du hast es nicht announced bei LinkedIn, nirgendwo. Und ich habe das jetzt mehrfach gehabt hier im Podcast, dass junge Gründer einfach sagen, ja, es bringt mir nichts, in meiner Branche interessiert sich dafür keiner, was soll ich das announcen? Aber ich denke mir immer so, was what's the harm, das nicht zu announcen, weil es ist ja auch so ein bisschen, es ist ja trotzdem alles irgendwie immer Storytelling und dann greift das halt doch irgendwie in ein Pressemedium auf, was in der Branche irgendwie die Zeitschrift für die Schrauben-Einkäufer irgendwie macht und dann wird man da so ein bisschen gefeatured oder so. Also glaubst du nicht, dass das schon auch ein guter PR-Moment ist?
Ich glaube schon. Also ich glaube, es würde uns helfen. Wir planen auch ein Announcement in den nächsten Monaten.
Mhm.
Ich glaube, die Realität ist, ich bin Solo-Founder.
Mhm.
Ich bin sehr, sehr picky, was so Design und so Story angeht und will ich das jetzt irgendwie auch nicht abgeben. Und die ehrliche Antwort ist, ich habe keine Zeit gefunden. Ne?
Ja.
Weil es einfach, wenn ich jetzt auf heute Nachmittag oder irgendwie morgen oder irgendwie am nächste Woche schaue, so was wichtig ist, steht der Fundraising-Announcement ganz hinten an.
Ja.
Ja? Es ist einfach keine Priority initially.
Ja.
Wir werden da was announcen, weil es ja bald irgendwie mehr News gibt bei uns.
Ja.
Und dann werden wir das da bündeln.
Okay. Ja. Ah, ich finde das sehr beeindruckend, weil die meisten Leute suchen ja immer nach irgendwie so Pressemomenten und Story-Momenten und so. Und wenn man einfach trotzdem Business macht, ohne dass man das braucht, ist das ja irgendwie noch so ein Ast, was man immer noch mal extra ziehen kann.
Genau, dann, ne? Genau. Ja. Kannst du irgendwann mal noch droppen. Ja, wir müssen das auch wirklich irgendwann jetzt mal machen, aber es ist halt irgendwie keine Priorität.
Ja, klar. Ich freue mich total, wenn es auch ohne das läuft. Ist ja sensationell.
Ja.
Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass du natürlich, und das hast du gerade auch rüberkommen lassen, dass der Bezug zu Deutschland trotzdem sehr, sehr wichtig ist. Ne? Deine Familie ist dir wichtig, deine Geschwister und so. Ja. Und du hast dich aber jetzt ja entschieden, schon hier zu sein und auch hier zu gründen. Du verkaufst auf den amerikanischen Markt. Warum glaubst du, dass du jetzt für so ein Schraubenbusiness, sag ich mal, unbedingt in San Francisco sein musst? Ist das eine Talentsache? Ist das ein Kapitalthema? Warum bist du hier mit der Firma?
Ja, also in erster Linie hast du recht, unsere Kunden sind in Chicago, in Houston, in Philadelphia. Wir sind weiterhin in San Francisco, weil AI ist einfach hier. Mhm. Ja, ich meine, vor ein, zwei Wochen ist dieses Claude-Bot-Ding da hochgeballert.
Mhm.
Alle Apple Minis waren auf 24 Stunden alle ausverkauft.
Mhm.
Ich gehe heute Abend irgendwie Fußball spielen. Alle meine Jungs im Fußball, die sprechen nur über das.
Ja. Ja,
so, also da, das ist, für meine aktuelle Situation ist es, gibt es einfach nichts Besseres, von Leuten umgeben zu sein, die sich den ganzen Tag den Kopf zerbrechen, wo können wir jetzt diese neue Technologie wirklich anwenden?
Mhm.
Ja? Und das finde ich sehr, sehr inspiring erstmal. Mhm. Man muss natürlich auch mal ein bisschen aufpassen. San Francisco ist jetzt nicht ultra divers.
Naja.
Also die meisten, also wenn du jetzt heute Abend auf die meisten Super Bowl Pre-Partys gehst, ich bin garantiert, dass die meisten über Cloudboard sprechen werden.
Ja.
Das muss man auch hier mögen.
Ja.
Ich finde es aktuell noch, es geht noch. Ja.
Und hast du die Zeit aufgewandt und so einen Rechner dir irgendwo eingerichtet und was Eigenes gebaut?
Genau, also wir haben im Büro tatsächlich, wir haben uns einfach mal einen geholt. Wir haben das Ding im Büro stehen. Die Feli hat tatsächlich mal ein bisschen rumgebaut.
Mhm.
Ja, ist schon powerful.
Ja.
Kannst du schon ein paar coole Sachen machen.
Ja. Ich habe noch so einen alten iMac, der bei mir in der Garage steht. Ich habe gedacht, ich stelle den hier hin und dann mache ich den hier so hin.
Ja, ja.
Also, und dann kann der irgendwas machen. Ich weiß noch nicht genau was, aber.
Genau. Also ich glaube erstmal ist einfach sehr, 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 sehr cool, was man da jetzt irgendwie alles machen kann mit. Ja? Also ich habe später den Marvin eben in Palo Alto. Marvin baut Poki Labs. Die haben was sehr, sehr Ähnliches gemacht, was in diese Personal Assistant Richtung geht. Und
ja.
Ich bin sehr, sehr bullish auf diese Assistant, auf den Assistant Space. Und bin auch davon überzeugt, dass wir da noch was Großes sehen werden in den nächsten paar Wochen. Also ich glaube, da gibt es ein paar sehr, sehr coole Use Cases.
Okay. Ja, Wahnsinn. Glaubst du, dass du trotzdem für immer hier bleibst? Oder ist das, wie ist so dein Plan?
Genau.
Also oder kannst du dir vorstellen, wieder nach Deutschland zurückzugehen oder wieder zu arbeiten?
Genau, also ich und die Feli, wir haben uns vor ein paar Tagen, also erstmal, ich glaube, ich hatte in den letzten Monaten so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe eben drei Geschwister in Deutschland, ich würde schon auch gern in Deutschland irgendwo sein.
Mhm.
Ja, und habe mir natürlich irgendwie die Gedanken gemacht, macht es Sinn, die Firma nach Deutschland zu legen? Einfach wegen Familie und einfach, ja, wir sind jetzt irgendwie seit 6, 7 Jahren hier, aber die engsten Freunde, so den Leuten, mit denen man aufgewachsen ist, ich werde jetzt dieses Jahr 30, das heißt Leute, die ich irgendwie seit 20, 25 Jahre lang kenne, die sind halt nicht in San Francisco.
Ja.
Und ich glaube, es gibt Leute in der Heimat, mit denen habe ich eine spezielle Bindung, ja, die man sich einfach nicht jetzt auf 3, 4 Jahre in der neuen Stadt aufbauen kann oder 5, 6 Jahre in der neuen Stadt aufbauen kann. Und das war für mich so der Hauptpunkt, der mich eben gezogen hat, wieder nach Deutschland zurückzugehen. Ich und Feli haben uns jetzt aber dagegen entschlossen und wir werden jetzt die nächsten 3, 4, 5 Jahre mit Sicherheit hier bleiben. Einfach weil wir unser Umfeld hier einfach sehr genießen. Ja. Es macht mit der Firma unglaublich Sinn. AI ist hier, Talent ist hier. Die Leute von Stanford und Freunde von Tesla sind hier. Wir haben wirklich hier, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Und da kann man immer mal noch, ja, für eine Woche oder zwei nach Deutschland fliegen. Ja, also ich und die Feli haben uns gesagt, wir werden keine Hochzeit verpassen, wir werden keinen Geburtstag verpassen, der uns irgendwie wichtig ist. Wir sind am Weihnachten immer in Deutschland und da wird sich jetzt auch nichts ändern.
Okay. Außer ihr kriegt irgendwann Kinder. Ja, ja, im Winter nach Deutschland fliegen. Ja,
da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da läuft nur nichts davor.
Okay, cool. Ja. Ich habe noch so ein paar kurze Fragen zum Ende hier. Tesla oder BMW, was fährst du?
Ich fahre einen Nissan Sentra.
Nein, wirklich?
Ich musste meinen Tesla abgeben. Nissan war einfach dann das Billigste, was wir bekommen konnten.
Okay.
Und habe aber meinen 1er BMW in München.
Okay.
Also meine Schwester fährt den gerade.
Du bist noch BMW-Fan, okay.
Ja, ja, ja.
Was gibt's für ein Lieblings-AI-Tool, was du benutzt? Nicht jetzt Claude oder ChatGPT, irgendwas anderes noch, worauf du nicht verzichten kannst?
Ich bin großer Granola-Fan.
Mhm.
Ich hatte mit Granola so eine Love-Hate-Relationship, weil mir ging diese Video, also die Videoaufnahme an sich ab. Bin deswegen erst mit so Fireflies oder war irgendwie auch bei Fathom.
Mhm.
Bin aber wieder zurück bei Granola und habe es ein Jahr jetzt nicht verwendet und jetzt seit 2 Monaten wieder.
Mhm.
Die haben einen unglaublichen Progress gemacht.
Mhm.
Granola ist so gut.
Okay. Ja. Das ist sehr timely. Ich habe heute im House of AI Founder Chat gefragt, dass ich mich so über Fixer aufrede. Ja, ich benutze Fixer und es ist das allerletzte. Es wird immer schlimmer. Es ist wirklich so schlecht. Ich habe die teilweise hier in den Himmel gelobt, weil ich das so cool fand.
Ja.
Und die kriegen überhaupt nichts. Nee. Du machst ein englisches Meeting, die schicken dir danach eine deutsche Zusammenfassung als E-Mail, die ich dann weiterleite. Kriegt dann der englische Partner auch eine E-Mail in Deutsch. Also so viel Vertrauen ist jetzt gerade bei mir da verloren gegangen, dass ich heute gerade gefragt habe, was ist das Beste? Insofern Granola, ich werde heute ein Sign-up machen.
Genau, Granola wirklich by far, ich glaube, das Beste.
Ja.
So, und ist wirklich, wirklich super.
Okay.
Ja, es ist super, super akkurat. Ich mache ein Meeting, die Notes sind direkt im CRM. Sehr, 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 sehr cool.
Okay.
Sehr, sehr cool.
Das ist gut. Was ist eine Sache, die in Deutschland besser ist als hier?
U-Bahn.
U-Bahn.
Münchner U-Bahn, wirklich Shoutout an die MVG. U-Bahn in München, MVG ist geil.
Ja.
Die machen es richtig gut. Ja. Hier, die Bahn ist nicht schlecht, aber du kannst in München, du bist in der U-Bahn, du kannst einfach sitzen, da ist ruhig, die Leute führen sich nicht auf, so, es ist wirklich sehr entspannt.
Ja.
Leitungswasser?
Ach, aber San Francisco ist das beste Wasser der Welt.
Was? Ist schon wirklich, wenn du...
Wirklich?
Kommst du mal zu mir in die Heimat?
Da ist so viel Kalk drin, dann sind deine Duschköpfe alle verstopft.
Kommst du mal nach Niederbayern?
Okay.
Das Leitungswasser in Niederbayern?
Okay. Okay,
komm nicht
gut, das kann natürlich sein, dass es da besser ist als in Hamburg, aber man muss sagen, das ist ja eine ganz interessante Geschichte. Hier in San Francisco kommt das Wasser aus dem Hitchhachi-Reservoir direkt nach San Francisco und das hat wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Letzte Frage, was ist eine Sache, die nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht, die dich total ausmacht?
Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Fußballer.
Okay.
Und das ist so das eine. Ich habe jetzt auch mit meinem Bruder vor ein paar Wochen telefoniert. Mein Bruder trainiert aktuell die erste Mannschaft in meinem Heimatverein, in meinem Heimatort. Und ich glaube, das Gefühl am Sonntagmorgen, wenn du weißt, du hast um 15.30 Uhr ein Spiel, das geht mir ab. Wirklich so ein,
großartig. Du bist so auch Bayern-Fan, ne?
Ja, genau. Ich glaube, so ein Deal zu closen, wirklich irgendwie irgendeine Fraubenfirma irgendwie zu closen, es gibt ja schon auch Adrenalin.
Ja.
Aber wenn du am Sonntag in deinem Heimatverein auf dem Platz stehst und da Fußball spielst, das ist schon was Schönes. Und das kann auch hier, wir zocken hier ein bisschen mit ein paar YC-Foundern, haben wir so eine Fußballgruppe, zocken hier ein bisschen. Ah, ist nicht dasselbe.
Okay. Well, ich bin ganz neutraler Fußballfan. Insofern habe ich da gar keine Probleme, dass du Bayern-Fan bist. Finde ich super. Vielen Dank, Bernie, für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke für deine Zeit, Christian.
Danke dir.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute. Aber bevor ihr geht, ihr wisst, was kommt. Tokenmate.ai. Bewerbungsschluss ist der 27.04. Also wenn ihr was zeigen wollt, nicht lange überlegen. Und wenn jemand kennt, der mit AI bei euch in der Firma was richtig Geiles abgeliefert hat, schickt ihnen den Link. Wir sehen uns dann am 4. Mai in Hamburg. Und zum Schluss auch nochmal der Shoutout wie immer an Tobi Nothelfer. Mit dem produziere ich diesen Podcast. Und als kleine Erinnerung unsere WhatsApp-Gruppe und natürlich den Aufruf an euch, P0 von Purple AI anzuschauen. Also nochmal alle drei Action-Items, tokenmate.ai anmelden und mich in Hamburg treffen. Nummer 2, WhatsApp-Community beitreten. Und Nummer 3, P0 kostenlos für 2 Wochen testen, www.bepurple.ai. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.